Thank you again for the invitation.
Noch einmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich spreche über ein Thema heute, das ich ja gestern bereits diskutiert habe in unserem Workshop, und zwar das Thema Urban Education, Stadtpädagogik. Und in dem Zusammenhang stellen wir natürlich die Frage nach dem Raum, denn wenn wir sagen, wir wollen eine andere Bildung, einen anderen Ansatz, dann müssen wir auch die Frage des Raumes näher thematisieren. Auch das Thema kam ja gestern schon einmal auf, als es um Pädagogik und die Klasse ging. Und ich möchte in diesem Zusammenhang auch noch einmal verweisen auf mein eigenes Werk zur Großstadtpädagogik, das sich mit den 1910er und 20er Jahren befasst. Es geht aber nicht nur um die Vergangenheit, sondern es geht vor allen Dingen auch um den Blick auf das Heute. Ich kann natürlich keine klaren Antworten präsentieren, was die Frage, was können wir aus der Vergangenheit lernen, angeht. Aber ich hoffe doch, dass es uns gelingt, in den Gesprächen miteinander uns Antworten zu nähern. Wo steht die Schule in der Stadt? Bereits im 20. Jahrhundert war das eine Klassenfrage, und es ist nach wie vor eine Klassenfrage. Arbeiterklasse und Bildung waren immer schon ein schwieriges Thema, insofern, dass es bereits an der Grundschule eine Diskriminierung gab. Und dennoch gibt es eine enge Verbindung zwischen der Reform und der Form der Bildung von Anfang an. Wenn wir zurückblicken in die Vergangenheit der Stadt Berlin beispielsweise, dann müssen wir natürlich auch die Frage der Demografie nennen. Ich habe ja gestern bereits gesagt, dass die Demografie Anfang des 20. Jahrhunderts etwas ausgesprochen Komplexes war. Mit anderen Worten, der Bevölkerungszuwachs konnte quasi nicht gesteuert werden aufgrund des massiven Zustroms von Menschen in die Stadt. Ein paar Zahlen. Zwischen 1881 und 1918 stieg die Zahl der Grundschüler von 53 auf 312. Zwischen 1871 und 1918. Das heißt, wir haben hier im Durchschnitt es mit 6 bis 9 Schulen in Berlin pro Jahr zu tun. Aber nur 285 der Schulen hatten tatsächlich eigene Gebäude. Grundschulen waren tendenziell gezwungen, Wohnungen zu mieten, um dort Unterricht zu geben. Und ich erinnere mich, dass der Berliner Lehrerverband einen Brief schrieb an den Bürgermeister, um darauf hinzuweisen, dass es viele Schüler gibt, die niemals in ihrer Schulzeit überhaupt ein Klassenzimmer sehen. Das ist natürlich eine Situation, die eine ganze Menge Herausforderung darstellt für die neuen Zuwanderer und insbesondere auch für die Arbeiterklassefamilien, die in die Großstadt kamen. 1905 gab es ein paar Unternehmen, die so eine Art Containerschulen zur Verfügung stellten. Hier sieht man auf dem Bild den Leopoldplatz im Wedding mit diesen provisorischen Schulgebäuden. Allerdings konnten diese Schulcontainer nicht schnell genug produziert werden. Das heißt, dass die Stadtverwaltung musste auch alte Krankenhäuser oder Kasernen bzw. Militärzelte und ähnliches nutzen, die im Krimkrieg zum Beispiel eingesetzt worden waren. 1900 rum wollte die Stadt Berlin aber in jedem Fall etwas tun, um die Lage der Grundschulen zu verbessern. Die Grundschulen waren ja im Grunde größere Gebäude, die durchaus reflektierten, dass eine Vielzahl von Themen vermittelt werden müssten. Es gab Wachstum an den Grundschulen in dieser Zeit zum einen, also was die Fächerzahl angeht und dann natürlich auch was die hygienischen und sanitären Bedingungen angeht, Toiletten, fließend Wasser und so weiter. Das war ja nicht von Anfang an sozusagen der technische Standard in der Schule gewesen. Die offiziellen Architekten der Stadt gaben nach und nach aber den Gedanken frei, stehende Schulen zu bauen auf, das heißt Schulen quasi am Rande der Stadt oder außerhalb der Stadt. Und sie begannen zu überlegen, wie denn die Schule in die Stadt integriert werden kann, was natürlich auch mit der wirtschaftlichen Situation zu tun hat. Es waren nach und nach auch die Marktpreise für die Grundstücke, die bestimmten, wie groß Schulen waren und wie sie letztendlich aussahen und wo sie entstanden. Was sich auch deutlich veränderte in Berlin, war der institutionelle Namen. Kurz vor dem Jahr 1900 wurde zum ersten Mal ein Stadtarchitekt berufen. Ludwig Hoffmann war das, und das hatte massive Konsequenzen für die Stadt, hatte nichts eigentlich damit zu tun. Zunächst, dass die Schulgebäude in der Stadt größer wurden, höher wurden und kompakter waren, sondern da war es tatsächlich eher so, dass es nicht genug preisgünstige Grundstücke gab, die es erlaubten, da zu bauen, wo man gerne bauen wollte. Man musste also weniger attraktive Grundstücke nutzen. Und hier auf diesen vier Bildern sieht man, dass viele der Gebäude, die zwischen 1900 und 1920 entstanden, große Gebäude waren, die auf Grundstücken entstanden, wo die Bodenpreise billig waren. Oft war es so, dass natürlich versucht wurde, eine repräsentative Fassade zu bauen für die Gebäude, weil das ja die unmittelbare Kontaktstelle zwischen der Stadt und der Schule war. Und unabhängig davon, dass auch ärmere Kinder, Arbeiterklasse-Kinder in diese Schulen gingen und diese selbst große Gebäude waren, versuchte man, das zu gewährleisten. Wir haben also hier eine spezifische soziogeografische Perspektive, die wichtig ist für diejenigen, die versuchen wollen, zu beschreiben, welchen Charakter eine spezifische Schulinstitution im frühen 19. Jahr, Entschuldigung, 20. Jahrhundert tatsächlich hatte. Es gibt natürlich Unterschiede in der Ausformung des Gebäudes, je nachdem, in welchem Stadtteil sich die Schule befand und wie die soziale Struktur des unmittelbaren Umfeldes war. Wir haben es hier natürlich auch noch mit einer vorindustriellen Struktur zu tun, in der die Schule das Zentrum des gesellschaftlichen Lebens war. Man kritisierte später diese Schulen, aber gleichzeitig verteidigte man sie auch, weil sie durchaus adäquat waren für das, was vermittelt werden sollte. Mit anderen Worten, man kritisierte zum einen, dass es sich um sehr düstere Gebäude handelte. Das sieht man, wenn man die Bilder anschaut. Auf der anderen Seite war das Ganze sehr ruhig. Also auf der einen Seite war die Isolation ein Problem, sagte man. Auf der anderen Seite war es so, dass es eben diesen geschützten Raum gab. Hier haben wir in der Waldemarstraße eine Schule dieses Typs in Kreuzberg. Sie sehen also, dass hier die Fassade der Straße gegenüber repräsentativ ist. Und im Übrigen sieht man hier auch, dass der Direktor und zwei Lehrer ebenfalls ihre Wohnungen im Gebäude hatten. Und dann ist aber die Schule selbst, also das Schulgebäude selbst, hinten auf dem Hof. Das war so die klassische Struktur. Also vorne die Fassade, in der die Verwaltung war oder Lehrer, Direktoren und so weiter wohnten. Und dann eben zurückgesetzt, aber geschützt und etwas schlichter gestaltet, das Schulgebäude selbst. Alternativ dazu entstanden die sogenannten Ensembles. Die Stadtverwaltung von Berlin, aber auch Dresden und Leipzig sammelten hier Investitionen für die Öffentlichkeit an einem und demselben Ort. Mit anderen Worten, sie kauften Grundstücke oder erschlossen Grundstücke, große Grundstücke, an denen dann gebündelt der öffentliche Dienst untergebracht werden konnte. Schulen und anderes fanden sich also dort, beziehungsweise die Schulgebäude konnten auch gleichzeitig dann für andere öffentliche Zwecke genutzt werden. Ludwig Hoffmann nannte das Blockinnenstruktur, weil eben hier innerhalb eines Blocks etwas entsteht. Wir sehen hier ganz konkret eine Schule. Die Schule in der Bärwaldstraße, auch in Kreuzberg. Wo also tatsächlich das Schulgebäude selbst von der Straße aus überhaupt nicht zu sehen ist. Und auch hier eben wiederum ist nur die repräsentative Fassade sichtbar. Man sieht aber, dass hier in diesem Block auch noch andere Investitionen getätigt wurden. Wir haben hier beispielsweise eine Kirche, die ebenfalls mit öffentlichen Geldern subventioniert war. Und dann gab es ein Bad und es gab auch ein Finanzamt. Und eine Zeit lang fand sich dort zum Beispiel auch noch ein Depot für die Straßenreinigungsgeräte, Besen, Kehrmaschinen und so weiter. Manchmal nutzte man auch wirklich schlechtes Land. Hoffmann nannte das Squeezed Land für den Bau von Arbeiterkinder. Grundschulen. Hier sind zwei Schulen, die innerhalb von 13 Jahren gebaut wurden für Grundschulzwecke. Und zwar sind das Grundstücke im Prenzlauer Berg, die unmittelbar an die Ringbahn angrenzen. Die erste Schule wurde 1900 gebaut und es gab damals keine Brücke, die über die Gleise führte. Mit anderen Worten, hier war sozusagen das Ende der Stadt erreicht. Dann wurde die Brücke gebaut und dann konnte auch der andere Teil des Grundstücks auf der anderen Seite der Gleise genutzt werden. Das ist also quasi der Schulhof, der nicht nur durch die Zeit, sondern auch räumlich geteilt ist. Wir haben also hier diese Gleise, die quasi 6 Meter unterhalb des Schulhofs quer durch den Schulhof verlaufen. Doppelschulen baute man auch. Auch das, um Platz zu sparen. Ursprünglich war es ja auch so, dass Jungs und Mädchen zwei verschiedene Schulen besuchten. Jetzt änderte sich das und sie gingen auf die gleiche Schule. Aber sie hatten immer noch geteilte Räume. Die einzigen Räume, die sie gemeinsam nutzten oder abwechselnd, war das Audi und die Turnhalle. Und ansonsten gab es eine Mauer, die sich über den Schulhof zog. Hier sehen wir die Seite der Mädchenschule, also die Mauer auf dem Schulhof, wie das von der Mädchenseite aussieht. Und man sieht dann natürlich kleine Mädchen, die auf der Wand spielen. Und auf der jungen Seite sieht das umgekehrt aus. Man kann hier zum Beispiel auch die Brandwände nutzen, als sozusagen pädagogische Karten. Hier ist eine Schule in Moabit, leider zerstört im Zweiten Weltkrieg, wo Elemente der biologischen und naturwissenschaftliche Geschichte vermittelt werden auf dieser Brandmauer. Dies ist ja beengter Raum, in dem eben in erster Linie die Schulen für die Arbeiterkinder gebaut wurden. Es waren schwierige Zeiten, viele Menschen waren arm. Das muss man natürlich im Kopf haben, aber man wollte doch etwas Schönes schaffen. Man wollte den Kindern auch die Möglichkeit geben, später etwas Positives zu erinnern. Und diese große Zahl von Kindern in der Stadt Anfang des 20. Jahrhunderts sollten hier etwas genießen. Das waren ja wirklich große Zahlen von Kindern, die in die Grundschulen gingen oder Volksschulen. Und die Gebäude selbst sollten eigentlich auch einen pädagogischen Zweck erfüllen. Sie sollten gelesen werden können, sie sollten kommuniziert werden können. Hier sehen wir ein Mädchen oben links an dem Portico, die sozusagen die Last des Wissens trägt. Das ist eine Schule in Charlottenburg, die gibt es nach wie vor. Die Lietzensee-Schule ist das. Falls Sie mal da in der Nähe sind, schauen Sie sich das an. Und das ist natürlich der Eingang für die Mädchen. Hier wird sehr intensiv gearbeitet mit Ornamenten. Und dafür war auch extra Geld im Budget. Hier haben wir nochmal eine Schule aus dem Wedding. Auch da sehen Sie diese Symbole, der Berliner Bär hier, der dem kleinen Jungen beibringt zu lesen. Eigentlich hätte mir das gut gefallen, Sie alle mitzunehmen auf einen Spaziergang, denn wir haben überall diese Schulen, die mit den Kindern reden, wenn man so will. Und dann haben wir hier ein anderes Bild mit dem Titel Die schlechte Note. Da sieht man den kleinen Jungen, der weint und der von seinen Mitschülern getröstet wird. Und natürlich ging es nicht nur um Stein oder ein menschengemachtes Umfeld, sondern es sollte auch immer Natur geben im Umfeld der Schulen. Vor allen Dingen im 20. Jahrhundert integrierte man das zunehmend, also Zugang zur Umwelt, zur Natur. Das war wichtig. Es erschien also den Stadtpädagogen offenbar ein erkundenswertes, gleichzeitig fremdes Umfeld, die Natur. Es gab natürlich auch Schulgärten, die für pädagogische Zwecke genutzt wurden. Rechts haben wir hier einen kleinen Schulgarten und die Klasse posiert davor hinter den Mietwohnungen in Neukölln. Und das andere Bild zeigt einen eher pädagogischen Schulgarten oder pädagogisch angelegten Schulgarten aus einer Industriestadt in meinem Land Schweden, Neu-Hörsching. Man nennt das das Manchester von Schweden. Man sagt ja gerne mal, das ist das Manchester von Haha. Okay, das ist das Manchester von Schweden. Und hier geht es aber eben auch um den pädagogischen Raum, der geschaffen werden sollte für Menschen, die eben nicht viel Geld haben, damit deren Kinder auch eine Chance bekommen. Chancen für Proletarierkinder. Das ist also mein Input. Der Raum der Schule selbst, der pädagogische Raum, ist eine Klassenfrage. Das hat sich nicht geändert Es war damals so, es ist heute so. Natürlich ist die Realität heute eine andere, aber vom Ansatz her ist das genauso. Nach wie vor ist es so, dass man räumliche Nachteile hat für die Schüler und Schülerinnen, die den unteren Schichten angehören. Und das war in der Vergangenheit natürlich auch ganz stark ausgeprägt. Aber es gab gleichzeitig auch von Anfang an ein ganz starkes Engagement dafür, doch auch für Sie das Lernumfeld schön zu gestalten. Das finde ich eigentlich auch eine sehr spannende Sache mit Blick auf die Reformbewegungen, die ja nicht nur mit Ideen und Ideologien zu tun haben, sondern die ja auch Eingang finden müssen in eine materielle Welt. Wir können natürlich auch noch weiter darüber reden, wie sich das in die Gegenwart fortgesetzt hat. Ja, das war mein Input.